Das Heil ist frei, o tut es, kommt den Menschen nah und fern. O rübet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. O freut, o sehr.
Heute ist Sonntag. Früher sprach man auch vom Tag des Herrn. Daraus ist ersichtlich zu entnehmen, dass unsere Vorfahren wussten, worum es geht. Der Sonntag will uns zu einem Tag der Begegnung mit dem Herrn werden. Und dazu soll diese Sendung beitragen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Empfang.
Es fließt eine Quelle von Land zu Land.
Man will
Wir beten bitte. Unser werter Herr Jesus Christus, du hast einmal das große Wort ausgesprochen, so euch der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Wir danken dir, dass du von jeder Sünde frei machen und jedem Menschen Ruhe und Frieden schenken willst. Viele Menschen leben unter schwerer innerer Belastung und kommen von ihren inneren Gebundenheiten nicht frei. Du aber sprichst, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Wir danken dir für diesen Zuruf und für das teure Angebot der Ruhe. Amen.
Bist du müde von der lastenschwere Bürde? Ist dein Herz voll von Zweifel, Sorg und Not? Allein helfen kann der Herr, keiner ist wie er. Allein will sein dein Frieden, Fürst und Gott. Du darfst kommen zu dem Herrn, wie du bist, mit den Bürden und der Last, die du trägst. Alle Sorgen, alle Schmerzen, darfst du legen zu des Kreuzes.
Wir lesen Gottes Wort aus Römer Kapitel 7, die Verse 19 und 20. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich dasselbe nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Die Sünde, die in mir wohnt. Paulus schreibt hier aus der Zeit seines Pharisäertums. Dieses vormalige Leben stellte er persönlich so dar. Ich bin aus dem Volk Israel, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde und nach gesetzlicher Gerechtigkeit unsträflich gewesen. Philipper Kapitel 3. Er lebte also in der pharisäischen Frömmigkeit und war gleichzeitig auch ein schlimmer Verfolger der Kinder Gottes. Darüber legte er persönlich folgendes Bekenntnis ab. Viele Heilige legte ich ins Gefängnis, und wenn sie getötet wurden, half ich das Urteil sprechen. Und durch alle Schulen peinigte ich sie oft und zwang sie zu lästern. Ich war überaus unsinnig auf sie und verfolgte sie bis in die fremden Städte. Siehe Apostelgeschichte 26. Blickt man auf dieses Lebensbild, so fragt man sich, was trieb diesen Menschen dazu, solche entsetzlich üblen Taten an andere, unschuldige Menschen auszuüben? Seine Antwort lautet, die Sünde, die in mir wohnt. Welche spezifische Sünden mögen das gewesen sein? Ob Handlungen solcher Art nicht aus Herrschsucht, aus Bitterkeit, aus Neid, aus Missgunst und Hass kommen? Wo dieser Art Dinge im Herzen wohnen, da wird der Mensch zu entsetzlichsten Taten fähig. Gottes Wort warnt vor solchen innewohnenden Sünden in folgender Weise. Römer 13, 13. Lasset uns ehrbar wandeln als am Tage und nicht in Fressen, Saufen, in Unzucht und Hader und Neid. 2. Korinther 12, 20. Ich fürchte, wenn ich komme, dass ich euch nicht finde, wie ich will, dass Hader und Zorn und Neid und Zank und Aufruhr da sei. 1. Petrus 2, Vers 1. So leget nun ab alle Bosheit, allen Betrug, alle Falschheit, den Neid und alle Verleumdungssucht. Galater 5, 19. Offenbar sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Feindschaft, Hader, Zorn, Zank, Zwietracht, Hass, Abgötterei und dergleichen. Eine nun folgende Begebenheit soll uns zeigen, was ein Mensch gegen sich selbst und andere tun kann, wenn auch nur eines dieser Dinge in seinem Herzen wohnt. Zwei Mädchen waren bei einer adligen Familie in Dienst genommen worden. Die erste war ein treues Gotteskind. Sie war der Liebling und Trost ihrer frommen Eltern, denen es schwer gefallen war, sie aus dem Hause ziehen zu lassen. Aber sie wussten, dass der Herr mit ihr zieht und dass sie sich in der fremden Welt wohl bewähren werde. In dem stattlichen Herrenhaus angekommen, fand Anna eine herzliche Aufnahme. Ihre Herrin war eine gütige Frau, und es war ihr eine Freude, ein solch unverdorbenes, frommes Mädchen zu bekommen. So kam es schnell zu einem vertrauten Verhältnis. Das andere Mädchen war anderer Art, und während die erste zum Zimmerdienst bestimmt war, sollte die andere ihre Arbeit vornehmlich in der Küche haben. Mit finsterer Miene sah sie sogleich das schöne Verhältnis zwischen der Hausherrin und dem Zimmermädchen. Ein bitterer Neid stieg in ihrem Herzen auf, und sie erdachte einen teuflischen Plan gegen die treue Anna. Eines Morgens ließ die Hausherrin Anna auf ihr Zimmer rufen und sagte, »Ich vermisse seit einigen Tagen meinen Diamantring, der sonst immer auf meinem Ankleidetisch lag. Hast du ihn vielleicht aus Versehen irgendwo hin verlegt?« Anna war bestürzt bei diesen Worten, doch konnte sie guten Gewissens sagen, dass sie den Ring mit keinem Finger berührt habe, und getrost ging sie wieder an ihre Arbeit. Darauf ließ die Hausherrin das andere Mädchen rufen und stellte ihr die gleiche Frage. »Da kann ich Ihnen Bescheid geben«, so begann die sofort mit dreister Miene. »Ich habe Anna dabei ertappt, wie sie den Ring in ihrer Kammer verbarg, und dieses Versteck will ich Ihnen zeigen.« Beide stiegen nun die Treppe hinauf in Annas Zimmer und fanden das abhanden gekommene Kleinod. Anna wurde sofort über den Fund benachrichtigt und man hielt sie des Diebstahls schuldig. Das unschuldige Mädchen bat die gnädige Frau unter heißen Tränen, ihr zu glauben, dass sie so etwas wirklich nicht getan habe. Aber die Beweise zeugten gegen sie, und schon nach wenigen Tagen wurde sie in die Untersuchungshaft abgeführt. Am folgenden Morgen war sie in ein nächstes Gefängnis gebracht worden, wo sie längere Zeit in einsamer Zelle zubringen musste. In Schmerz und Tränen flehte sie inständig zum Herrn, ihre Unschuld ans Licht zu bringen, und sie fand Trost und Gnade. Den abhanden gekommenen Ring hatte das andere Mädchen in Annas Zimmer versteckt, und deshalb wusste sie auch sogleich um den Ort, wo dieser Ring lag. Aber diese schändliche Tat sollte nicht ungestraft bleiben. Tag und Nacht fand sie keine Gewissensruhe mehr. Annas Unschuld stand ihr beständig vor Augen, und ihre Schuld brannte je länger, umso schlimmer auf ihrer Seele. Neid und Missgunst hatten sie in eine große Not und in ein Stück Hölle hineingetrieben. Der Verzweiflung nahe gab ihr Satan ins Herz, ihrem verfehlten Leben ein Ende zu setzen. Leise schlich sie bei mondheller Nacht aus dem Haus, durch den Garten hindurch und verschwand in der Scheune. Hier setzte sie schnell einen Brand und wollte in den Flammen umkommen. Doch schon läutete die Sturmglocke und die Feuerwehr eilte herbei. Die aufgegangenen Flammen konnten noch eingedämmt werden, und das tief unglückliche Mädchen wurde mit schweren Brandwunden noch gerettet. Gott wollte noch nicht den Tod der Sünderin. Unter bitterem Schluchzen gestand sie ihrer gütigen Herrin jetzt ihren Diebstahl und ihr Unrecht. Ich hatte den Ring genommen, und ich habe das gute Mädchen um ihre Stellung, um ihre Freiheit und um ihren guten Ruf gebracht. Ihr einziger Wunsch war nun, dass es Anna erlaubt werde, noch einmal zu ihr zu kommen. Die Chefin war erschüttert. Schnell wurde das gute, unschuldige Mädchen aus dem Gefängnis geholt. Die Sterbende vermochte sie vor Schmerz und Scham nicht anzuschauen. Aber Anna ergriff ihre Hand und sagte, »Ich will dir alles vergeben, denn Jesus sagte, wo ihr den Menschen nicht vergebet, so wird euer himmlischer Vater euch auch nicht vergeben.« Tief ergriffen dankte ihr die Kranke und bereinigte alle ihre Schuld vor Gott und Menschen. Ihr tief verirrtes Herz hatte zurück zu Gott gefunden und den Frieden erlangt. Nach wenigen Tagen durfte sie heimgehen. Anna nahm ihren Dienst im Herrenhaus wieder auf. Das erlittene Unrecht wurde ihr durch viel Liebe gelohnt, und ihre Treue war eines angesehenen Erbes wert gehalten. Was lernen wir aus dieser Begebenheit? Wir sehen, was eine innewohnende Sünde bewirken kann, und wir sehen auch, dass Schuld und Unschuld ans Licht kommen. An dem treuen Mädchen bewahrheitete sich das Wort, dem Gerechten muss das Licht aufgehen und Freude den frommen Menschen. Bewahre auch du dir ein reines Herz. Amen.
Tut der Welt und ihren Freuden gänzlich tot für alle Sünd. Lieb ich nur für meinen Heiland. Nah zu sich zieht er sein Kind. Lasst mich sehen.
Jesus sagte einmal, wer aber beharret bis ans Ende, der wird selig. Es kommt also darauf an, dass wir durchhalten und bis zum Ende treu bleiben. Sicherlich ist das auch Ihr Entschluss. Der Herr gebe Ihnen das Gelingen dazu. Bleiben Sie treu, es lohnt sich. Gemeinde Gottes, Box 4503, Edmonton, Alberta, T6E 4T7, Kanada.